Am Tisch mit Eberhard Ross, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Über Musik zu reden ist wie zu Architektur zu tanzen. Das hat Laurie Anderson einmal gesagt und damit ein Problem der Transformation beschrieben, mit dem wir täglich zu kämpfen haben. Nun ist Eberhard Ross zwar kein Musiker, aber wenn wir in der kommenden Stunde über seine Bilder sprechen, dann bleibt Ihnen die visuelle Ebene notwendigerweise vorenthalten. Aber um Transformation geht es Eberhard Ross in seinen Bildern und wir werden versuchen, in Worte zu fassen, was sich bei der Betrachtung unmittelbar darstellt. Sehen kann man die Bilder, wenn der Weg zu den verschiedenen Ausstellungen zu weit ist, natürlich auch im Internet. Beginnen wir am Anfang, Eberhard Ross. Gibt es eine Linie, die die Entwicklung zu dem Künstler, der Sie heute sind, beschreiben würde? Oder gibt es eher Brüche, prägende Erlebnisse, Kehrtwendungen? Was hat letztendlich den Künstler ausgemacht?
Nun, es ist immer schwierig, eine Biografie. Also es war sicher keine lineare Biografie. Ich habe angefangen zu arbeiten als figurativer Zeichner und Maler und nach im Laufe der Zeit halt drei Kinder bekommen, beziehungsweise nicht ich selber. Und irgendwann war es dann so, dass ich war halt sehr viel mit den Kindern in der Natur und irgendwann habe ich halt für mich selber feststellen können, dürfen, dass die abstrakte Ebene für mich sehr viel mehr Erzählebenen enthält und ich in der Reduktion auf die Grundkomponenten halt einfach zu einem besseren Ergebnis komme, das auszudrücken, was ich ausdrücken möchte.
Erzählebenen ist ein interessanter Punkt. Die figurative Malerei erzählt ja relativ klar, also da gibt es Figuren oft, da gibt es Situationen, die sich nachvollziehen lassen, da gibt es sozusagen Ausschnitte aus Geschichten, die sich vor- und nacherzählen lassen. Das ist bei der abstrakten Malerei anders. Dennoch steckt für Sie in diesen ja, strukturellen Bildern eine Geschichte.
Ja, es ist also in einer Retrospektive auf meine Arbeiten aus den letzten 15, 20 Jahren, kann ich sagen, da wo ich heute angelangt bin, ich bin der Überzeugung, dass wir heute in einer Welt leben, die in so einer Art Convenient- oder Ready-Made-Modus läuft. Das heißt, heute auch durch Internet, Globalisierung und all diese Dinge, gibt alles für alle. Jeder kann alles haben und die Figuration vor 20 Jahren hat mir irgendwann gezeigt, dass ich eben, geht vielen Künstlern so, dass sie natürlich im Kopiermodus immer sind. Insofern sie die Kunstgeschichte natürlich entweder studiert haben oder halt irgendeine visuellen Wahrnehmung in sich haben. Und die Reduzierung auf Basics, denke ich mir, das ist der Modus, in den ich mich da langsam reingearbeitet habe. Also die Arbeiten, die Werkreihen, die es jetzt gibt, die Speicher, die Schwarmserien und die neuen Stilllebenreihen, sind alle im Prinzip darauf angelegt, halt die Möglichkeit zur Schöpfung da wiederzufinden, wo es alles angefangen hat, bei den Initialen halt.
Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen versuchen, aus dem akustischen Raum Bilder hervortreten zu lassen. Diese Bilder, die Sie gerade Speicher genannt haben, was sind das für visuelle Wahrnehmung? Was kann man da sehen?
Also ich habe ja vorhin schon darüber gesprochen, dass ich mit meinen Kindern sehr viel in der Natur unterwegs war. Und gerade jetzt halt ist eine gute Zeit, wir haben jetzt April. Wenn man dann im Wald ist, findet eine Eichel meinetwegen oder eine Kastanie und sieht diesen ersten Spross da herausragen und stellt sich dann vor, was hinterher draus wird. Das waren im Grunde genommen die entscheidenden Faktoren für mich, mich dann irgendwann für die Abstraktion zu entscheiden und mich darauf zu konzentrieren, wie Wachstum verläuft. Die Zeitprozesse, die Rhythmen, die Muster, die da entstehen, weil es halt darin eine Ordnung der Unordnung gibt. Also auch der Begriff der organischen Geometrie, meine Arbeiten stehen ja alle unter dem Thema der organischen Geometrie. Da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen, wo der herkommt. Es geht letzten Endes darum, einer Spur nachzugehen, die auf die Elemente, aus denen Leben aufgebaut ist, aus denen Natur und letztendlich wir selber auch aufgebaut sind.
Wir haben jetzt immer noch nicht wirklich eine Vorstellung von dem, was man da sehen kann. Okay. Das ist, die Eichel ist eine gute Grundlage, aber Sie zeichnen ja nicht figurativ und malen keine Eichel mit einem kleinen grünen Spross, sondern Sie gehen noch weiter zurück in die Struktur.
Ja, ich gehe zurück in die Struktur insofern, als ich mich irgendwann bewusst reduziert habe auf die Gerade und die Ungerade. Das heißt, meine Bilder bestehen hauptsächlich aus Linien, sehr vielen Linien. Es ist, wenn ich diese Bilder mache, die sind, gehen los bei 50 mal 50 bis hoch zu 2 Meter mal 2 Meter. Wenn man sich das vorstellen soll, dann ist es Farbe in erster Linie, Farbverläufe, die und in die letzte Schicht oder in den letzten Schichten kratze ich mit teilweise zahntechnischem Feingerät Linien ein. Der Prozess der Bilder ist immer, dass es eine initiale Linie gibt, aus denen dann die anderen herauswachsen. Insofern eine Art mimetisches Verfahren, in dem ich versuche, da dem auf die Spur zu kommen und im Laufe der Jahre, wenn Sie so viel gezeichnet haben, es ist eine Form von sich leer zeichnen oder sich vielleicht, das ist zwar ein bisschen gewagt, sich bewusstlos zeichnen. Also es ist ein meditativer Prozess. So, jetzt habe ich immer noch nicht viel über die Bilder gesagt. Es hat sehr viel mit Farbe zu tun und ich meine, Sie haben es ja eingangs moderiert. Talking about music is like dancing to architecture. So ist es für einen Maler natürlich immer schwer, das zu beschreiben. Vielleicht kommen wir erstmal auf den Begriff der organischen Geometrie zurück. Der kommt eigentlich von Reimer Jochims, ein Städelprofessor, ich glaube, er war sogar Direktor, der hier in Maintal lebt, der eine Art später Lehrer von mir geworden ist, eher der Haltung wegen. Der hat halt 1998 seine Arbeitsnotizen aus 20 oder 30 Jahren veröffentlicht und da den Begriff der organischen Geometrie geprägt. Das Entscheidende ist, was er sagt, ist, dass wir in einem Kreislauf leben, wo man alles herausnehmen kann und auch wieder zurückgibt. Und ja.
Kann man denn sagen, dass diese organische Geometrie, die ja tatsächlich zwei ganz gegensätzliche Dinge verbindet, nämlich das Organische, das Lebende, das letztendlich Chaotische und das sehr Strukturelle, sehr Gesetzmäßige der Mathematik. Also verbindet sich hier Naturschönheit mit mathematischen Prozessen oder wie hat man sich das vorzustellen?
Ja, unbedingt. Letzten Endes, und das also nicht umsonst ist die Mathematik, soweit ich das weiß, keine Naturwissenschaft, sondern Geisteswissenschaft. Das heißt, auch die höhere Mathematik zeigt ja, dass die vorgebliche Unordnung, die eben auch in der Natur herrscht, durchaus mathematische Komponenten hat. Und die gerade ungerade, wenn man sich da vor Augen hält, dass auch sämtliche Computersysteme ohne dieses Duo nicht funktionieren würde, dann hat man da im Grunde genommen eine Vermengung. Klingt zunächst absurd, organisch und Geometrie, aber letzten Endes ist alle Natur ist geometrisch aufgebaut halt in diesen Elementen.
Wenn man jetzt mal Ihre Arbeiten als eine Art Suche versteht, dann würde ich sagen, sind Sie auf der Suche nach etwas, was man mythischerweise das Wesen nennen könnte. Wenn wir es jetzt einfach mal ein bisschen weniger mythisch fassen, sondern sowas wie ein Zentrum dessen, was lebt und wächst und sich ausdehnt. Wäre das ein richtiger Aspekt?
Ja, also ich würde es, ist absolut richtig. Man kann es vielleicht mit dem Begriff der Initiale bezeichnen, dass ich versuche, auf die Initialen zurückzugehen. Also in der Buchkunst zum Beispiel haben Sie diese Kerninitiale, mit der ein Text beginnt und aus der der Text, der spätere Text dann entsteht. Und so ist es im Prinzip in der Natur auch. Es fällt eine Kastanie auf den Boden, ein Samen auf den Boden. Daraus entstehen wieder ganz, ganz viele Geflechte, Muster. Es gibt ja viele Parallelen. Und vielleicht noch mal ergänzend zu der Bildvorstellung. Ich habe vor 5 Jahren in einer Ausstellung einen Forscher gehabt vom Max-Planck-Institut in Dortmund. Der war gekommen, weil die Presse geschrieben hatte, ich wäre der Hüter der Geraden. Das hat ihn interessiert. Und er sprach mich dann am Ende an und sagte, Herr Ross, die Zeichnungen, die Sie da machen, die sehen genau so aus wie das, was wir unter dem Elektronenmikroskop sehen, im Zellkern. Also ich wusste bis dahin nichts von Zytoskeletten. Aber dass jede Zelle selber auch nochmal ein Skelett hat, also das geht bis in den kleinsten Bereich hinein.
Jetzt wird es ja spannend, weil da plötzlich das Abstrakte, was Sie ja eigentlich in Ihrer Kunst sehen, mit dem Gegenständlichen zusammenkommt. Nämlich im Makrobereich sind dann plötzlich wieder ganz gegenständliche Prozesse da, die in Ihrer Kunst aufscheinen. Das heißt, letztendlich wird die Geschichte, die Sie quasi nicht mehr erzählen können, weil sie so weit jenseits des Verständnisses ist, zur simplen Gesetzgebung.
Ja, und das herauszufinden, ich meine, das Interessante ist ja, ich habe vor ein paar Jahren ein Interview gelesen mit dem Direktor des CERN-Instituts in Genf, der hatte den Dalai Lama zu Besuch. die Naturwissenschaftler oder ja doch die Naturwissenschaftler, die an diesen Makrobereichen arbeiten, wir sind ja mittlerweile ganz, ganz, ganz tief eingedrungen. Und die wissen eigentlich unisono, wenn sie da mit den Leuten sprechen, wissen die alle, dass sie sehr, sehr nah dran sind, wissen aber, dass sie über eine gewisse Grenze nicht hinwegkommen. So, und dieser Direktor sagte dann, der Dalai Lama wäre halt da gewesen und der hätte ihm Fragen gestellt, der hätte keine Ahnung gehabt von Physik. Aber das wäre jetzt ein Jahr her, er würde immer noch über die Fragen nachdenken, die der Dalai Lama ihm gestellt hat. Also was mich natürlich, wir sind da mitten in unserer Zeit, wo wir im Grunde genommen den Zustand haben, dass die Technik sehr, sehr weit vorangeschritten ist und der Mensch im Grunde genommen mit seinem ganzen Seelenhaushalt hoffnungslos hinterherhoppelt. Und da sind halt für mich die Punkte für die Zukunft.
Das heißt, für Sie auch persönlich, sehen Sie irgendeine Form von Zusammenarbeit mit naturwissenschaftlicher Forschung oder gar mit Forschern?
Naja, das hat sich dann auch schon ergeben. Ich habe ja nach 2007 eine Ausstellung im Max-Planck-Institut dann gemacht und ich werde dieses Jahr noch das CERN-Institut in Genf besuchen, weil da auch seit letztem Jahr ein sogenanntes Arts Proposal ausgeschrieben ist und das interessiert mich sehr. Und die Gespräche, die ich mit den Forschern habe, also es ist so zum Beispiel so, dass bei der Katalogveröffentlichung vor 6 Jahren, das Buch, was veröffentlicht worden ist über die organische Geometrie, ich ein Gespräch hatte mit dem Professor Meinhard in Tübingen, der ist Professor für Evolutionsbiologie. Mit dem habe ich 2 Stunden gesprochen, das war sehr ergiebig. Der hat ein sehr schönes Buch geschrieben, wie Schnecken sich in Schale werfen. Der ist diesen Mustern eben auch nachgegangen, nur auf wissenschaftlicher Seite. Und nach den 2 Stunden hat er mich entlassen, hat mir auf der Schwelle gesagt, Herr Ross, wenn Ihnen einfällt, ich habe es mein Leben lang nicht rausgefunden, wie bei einem Spross manche treiben nach 2 Seiten aus oder treiben 2 Triebe aus und manche 3. Das habe ich nie rausgefunden. Wenn Ihnen dazu was einfällt, dann sagen Sie mir doch bitte Bescheid. Das ist mal ein wunderbares Gespräch. Also die Zusammenarbeit findet durchaus statt und es gibt eben auch immer wieder, was mich sehr ermutigt und freut. Es gibt immer wieder Parallelen in den unterschiedlichsten Bereichen.
Herr Ross, bevor wir zu unserer ersten Musik kommen, würde ich gerne noch einen Aspekt ansprechen, den Sie vorhin erwähnt haben, wo Sie gesagt haben, Sie malen sich leer. Das Malen ist quasi ein meditativer Prozess. Da spielt ja auch sowas wie Automatismus mit rein, wie Gedankenlosigkeit, Écriture automatique in der Literatur. Also sowas, was sich dem unmittelbar Bewussten oder dem unmittelbar Kontrollierbaren entzieht. Das heißt, wenn man es forciert ausdrückt, malt das Bild sich selbst am Schluss?
Ja, da habe ich auch gar kein Problem, das zu sagen. Es ist natürlich so, dass man berücksichtigen muss, ein Bild, das sich von selber malt, malt sich deswegen trotzdem durch die Hand desjenigen, der es tut. Und diese Hand hat Erfahrung.
Das heißt, Sie verlassen sich auf Ihre Hand eher als auf Ihren Geist?
Ja. In dem Augenblick ja, das ist halt, das hat mit dem Prozess zu tun, der Arbeit, der künstlerischen Arbeit unterliegt. Ich glaube auch, dass es da eine ganze Menge. Also im Grunde genommen ist es auch so, dass Kunst für mich oder bildnerische Kunst, aber alle andere Kunst im Prinzip auch eigentlich so eine Art, weiß ich nicht, Königsdisziplin sein könnte, weil es gehört viel Mut dazu. Und natürlich scheitern Dinge. Das passiert immer und zu Beginn einer künstlerischen Ausbildung oder Karriere ärgert man sich schwarz. Man wird so, also ich war zornig darüber. Es hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis ich begriffen habe, dass dieses Scheitern eigentlich der Punkt ist, ab dem es interessant wird. Weil wenn man schon mal gescheitert ist, hat man die Möglichkeit zu sagen, so jetzt bin ich mutig. Es ist sowieso im Eimer. Ja? Also früher habe ich im Atelier die Bilder dann teilweise durchs Atelier getreten. Heute weiß ich, oh, heute wird es spannend. Du hast es kaputt gemacht, aber jetzt kannst du neu mutig sein und experimentieren.
Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass dieser Prozess, der ja letztendlich wie eine Atmung funktioniert, also die Hand malt, eine Art vegetativer Prozess ist und das Ergebnis, die Bilder, sich auch an das Vegetative anschließen. Sozusagen haben Sie da einen Kreislauf gebildet.
Ja, klar. Deswegen, ich meine, das Drama dieser ganzen Geschichte für mich persönlich ist, dass ich genau jetzt schon weiß, dass ich nicht alt genug werde, um diesen ganzen Kosmos da tatsächlich durchlaufen zu können. Ich kann nur den Hauptweg beschreiten. Ich sehe wunderschöne Seitenstraßen, aber das wird dauern, bis ich dazu komme, diese alle zu betreten.
Machen wir an dieser Stelle eine kleine Pause, Eberhard Ross, und zwar mit einem Lied einer tibetanischen Nonne. Hoffentlich spreche ich den Namen richtig aus. Ani Shoing Drolma. So lese ich das zumindest. Das Lied heißt Lai Mön Tendrel 2. Das ist mir sehr fremd. Was verbindet Sie denn mit dieser Musik?
Ja, das ist ganz witzig, weil Sie jetzt eben auch diese Anmoderation gemacht haben mit dem Zitat von Laurie Anderson. Es ist so, dass ich vor, ich glaube, 7, 8 Jahren hat mir ein Freund eine CD gegeben, hat gesagt, hör dir das mal an. Und ich habe die eingelegt und insbesondere bei dem Stück, was wir jetzt hören werden, da habe ich gedacht, da singt jemand meine Bilder. Ani Choing Drolma ist eine tibetische Nonne, die natürlich im Exil lebt und singt im Prinzip ausschließlich, die ist 8 Monate im Jahr auf Tournee, singt ausschließlich, um ihr Projekt für weibliche Waisen in Nepal zu finanzieren. So, wenn Sie das gleich hören, das ist, weil wir jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen haben, es klingt pur. Das ist das, was mich so ergriffen hat. Das ist ohne, dass da irgendwie auf Effekt, auf Verkauf oder irgendwelche Dinge, es ist einzig und allein, also Lai Mön Tendrel ist ein Dankeslied oder an einen tibetischen Rinpoche aus dem 18. Jahrhundert. Und es ist, also ich kann den Text natürlich auch nicht verstehen, aber ich habe darüber nachgelesen. Und es war einfach ein tolles Erlebnis. Die hat dann zwei Jahre später auch bei mir im Atelier ein Konzert gegeben.
Das hören wir jetzt nicht, aber wir hören das Stück für den tibetanischen Priester. Das war die tibetanische Nonne Ani Shoing Drolma mit dem Titel Lai Mön Tendrel. HR2 Kultur, weiter geht es hier im Doppelkopf mit dem Künstler Eberhard Ross und der Frage nach Naturdarstellungen in der Malerei, die ja nicht neu ist, aber bei ihm so ganz anders aussieht, eher wie unter dem Mikroskop. Das ist allerdings nicht alles. Es gibt, Eberhard Ross, bei Ihnen auch Bilder, die gegenständlich sind oder zumindest den Anschein haben, gegenständlich zu sein. Ein sehr populäres Motiv ist da der Vogelschwärm. Das liegt sicher auch an der Romantik, die diesem Motiv innewohnte. Immer schon haben Künstler sich mit ziehenden Vögeln auseinandergesetzt. Da steckt die Sehnsucht drin und das Fremde, die Ferne und so weiter. Aber in der Tat wird dann plötzlich das, was wir vorhin besprochen haben, also die Naturstruktur, wird plötzlich nachvollziehbar. Also man weiß, was man da sieht. Da ist ein Vogelschwarm. Stört Sie das auf Ihrer Suche oder ist Ihnen das ganz recht?
Das ist schwierig zu beantworten. Das ist mir natürlich insofern recht, als dass, das muss man einfach mal von vornherein dann festhalten, es ist das Konsumerablere. Das könnte mich stören, stört mich aber nicht, weil ich weiß, warum ich das mache. Ich mache ja diese Vogelschwärme, dass der Anlass war, auch, ich glaube, 5 Jahre her, mal eine Ausschreibung für einen Wettbewerb. Ich glaube, das war in Karlsruhe, da hieß das Thema die Magie des Realen. Und natürlich, jeder hat mal Vogelschwärme gesehen, aber wenn Sie wissen, zum Beispiel, dass es Vogelschwärme über Rom gibt oder vor 3, 4 Jahren, 2008 im Schwarzwald, da sind Bergfinken eingefallen, die haben ein Informationssystem untereinander, wo die sich sagen können, Buchfinken, so, Entschuldigung, dieses Jahr ist eine super Ernte, da hatten sie da im Schwarzwald Schwärme, die hatten teilweise 5, 6 Millionen. Wenn Sie das sehen, wie sich solche Schwärme bewegen, dann haben sie im Grunde genommen, da ist auch die Verbindung. Ein Schwarm macht den Eindruck, als ob er chaotisch sei. Trotzdem gibt es keine Unfälle innerhalb des Schwarmes. Es wird ja jetzt gerade halt die letzten 2 Jahre sehr viel von Schwarmintelligenz geredet. Mich interessieren, ehrlich gesagt, die Vögel eigentlich überhaupt nicht. Mich interessiert diese Masse, wie sie sich orientiert. Mich interessieren die Zwischenräume. Also wenn man darüber spricht, dass sich da keiner verletzt oder den anderen da irgendwie anstupst, fragt man sich natürlich, und das fragen sich ganze Forschungsanstalten. Also ich bin in Kontakt mit dem Andrea Cavagna in Rom. Das ist jemand, der sich nur um Schwarmintelligenz kümmert. Die haben mittlerweile herausgefunden, dass zum Beispiel ein Schwarm kein komplettes eigenes Wesen ist, sondern dass das Units sind. Immer ein Vogel mit 6 anderen verbunden und diese Units wieder zusammenbilden, den Schwarm. Also da ist alles erst am Anfang. So, die Bilder sehen natürlich, der Zuschauer, der Rezipient kann was erkennen. Das ist dann manchmal auch irgendwie so eine ganz gute Geschichte. Aber es könnten, genauso gut habe ich mal gesagt, es könnten auch fliegende Untertassen sein. Mich interessieren die Zwischenräume. Also Hans-Peter Dürr zum Beispiel, der deutsche Physiker oder eigentlich mittlerweile eher Philosoph, Eisenberg-Schüler, der hat da auch drüber gesprochen. Wenn man Materie hat und die Zwischenräume der Materie betrachtet, dann ist das eigentlich das eigentliche Feld der Energie und der Möglichkeiten. Und insofern interessiert mich das, interessieren mich die Muster, die Rhythmen, die sich da bilden. Und das haben sie auch wieder. Auch da sind sie wieder mit Systemen konfrontiert, die sowohl in der Luft wie im Wasser gibt. Die Wasserschwärme, die Heringsschwärme, wenn Sie das sehen, wie die sich bewegen, sie finden auch überall ähnliche geometrische Formen. Bei den Fischschwärmen zum Beispiel, die steigen grundsätzlich in Spiralsystemen auf. Spiralsysteme tauchen aber dann eben auch im Weltraum auf. Ja, also Makro-Mikrostrukturen haben überall sehr, sehr ähnliche Muster- und Rhythmenbildung.
Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es nicht zufällig ist, dass diese Vögel nicht aneinander stoßen, sondern dass es da tatsächlich Gesetzmäßigkeiten gibt, so ist die Optik dieses Schwarms aber doch von einer zufälligen Struktur. Also man würde nie voraussagen können, wie dieser Schwarm sich in der nächsten Minute entwickelt, selbst wenn man genau untersucht, wie er momentan aussieht. Also diese Zufälligkeit innerhalb der Natur ist für Sie aber ein Strukturprinzip. Sind Sie also dem Zufall verpflichtet oder der Gesetzmäßigkeit?
Naja, also wir haben ja vorhin schon über Unordnung und Ordnung gesprochen. Und der Zufall, da konnotiert man natürlich sofort, dass das Unordnung ist. Also mich interessiert dann eher, sind das Zufälle oder wie ist der Zufall konfiguriert? Wie ist der geordnet? Also ist es ein Zufallen oder ist es einfach nicht berechenbar? Ich denke, es ist schon berechenbar und desto weiter man sich in diese Strukturen hineinarbeitet. Also ein Beispiel ist zum Beispiel die Vogelschwärme, die ich da male und zeichne, sind am Ursprung alle fotobasiert gewesen. Das heißt, ich habe in Darst an der Ostsee halt Vogelschwärme fotografiert, die ich dann über Projektion halt in Malerei übersetzt habe und habe natürlich jetzt mittlerweile, ich mache das jetzt seit 5 Jahren, also ihr könnt mich nachts wecken, dann könnte ich Ihnen einen Vogelschwarm aus dem Stand zeichnen. Aber was ich festgestellt habe, wenn ich selber versuche, komplett ohne jede Fotobasis einen Vogelschwarm zu zeichnen, das gelingt nicht. Weil der Mensch halt diese Ordnungsprinzipien in sich hat. Also ich kann da noch so viel dran arbeiten. Vielleicht wird es irgendwann klappen. Vielleicht in 10 Jahren kann ich dann einen natürlichen, einen organischen Schwarm zeichnen. Aber das war für mich eine sehr, sehr interessante Erfahrung.
Das finde ich jetzt spannend, wenn Sie sagen, es geht nicht aus der Fantasie heraus, diese Struktur zu entwerfen. Man braucht sozusagen einen Anker. Dennoch, was ja passiert ist, dass Sie, ob nun fotografisch oder malerisch, da kommen wir vielleicht später noch drauf, dass Sie Bewegung anhalten. Also ein Vogelschwarm ist ja etwas, was sich permanent in Bewegung befindet. Und Sie nehmen sozusagen eine Millisekunde dieser Bewegung und halten die fest. Ist das ein Ziel oder ist das eher unwichtig?
Nee, es ist schon, also ich meine, das ist natürlich per Fotografie sehr gut möglich. Also ich habe eine Kollegin in München, die Caroline Brökel, die zeichnet die Fluglinien von Schwalben nach. Das ist natürlich wesentlich prozesshafter. Aber in dem Augenblick, wo ich einfach solch eine Vogelschwarmbewegung anhalten kann, erst dann kann ich natürlich eben es ist auch ein bisschen wie Forschung. Kann ich mir die verschiedenen Formationen angucken, kann die Abstände, die Zwischenräume beurteilen. Insofern, als Ziel wäre dann zu sagen, ich fände es toll, wenn ich das irgendwann hinkriegen würde, praktisch aus dem Schwarm heraus einen Schwarm zu zeichnen.
Jetzt sind Sie Maler und der Farbe und dem Pinsel verpflichtet und es ist ein bisschen unlauter, die Frage zu stellen, die ich jetzt dennoch stellen werde. Gibt es Momente, wo Sie an Ihrem Medium zweifeln, wo Sie an dem Medium des Tafelbildes, das gemalt ist und in stundenlanger Arbeit entsteht, und wo Sie sagen, filmisch könnte ich das genauso deutlich machen oder ich nehme einfach eins meiner Fotos und vergrößere das auf 1,20x2,40 und dann habe ich denselben Effekt?
Nein, nee, Zweifel habe ich eigentlich zu keinem Zeitpunkt. Ich bin ja Zeichner und Maler. Es hängt einfach damit zusammen, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich werde nicht alt genug werden. Natürlich würde ich die neuen Medien sehr gerne nutzen. Auch die Musik. Wir haben ja, als die Einladung kam, habe ich mich ehrlich gesagt am meisten darauf gefreut, dass ich 3-mal Musik mitbringen darf, weil die eine sehr große Rolle spielt in meiner Arbeit. Also wenn das möglich wäre, also ich habe festgestellt, es hat natürlich auch mit der Erfahrung zu tun. Es hat mit der Disziplin zu tun, mit der Kontinuität, mit der man etwas betreibt. Und ich werde die Zeit nicht mehr haben, mich in Film, Fotografie sind halt in den letzten 5 Jahren dazugekommen. Das habe ich immer gemacht. Das hat einen ganz eigenen Platz jetzt entwickelt. Aber grundsätzlich bin ich absolut dem Stift und dem Pinsel verpflichtet und fühle mich da auch wohl mit.
Geht es denn so weit, dass Sie, wenn Sie einen Schwarm zeichnen oder wenn Sie ein Foto eines Schwarms haben, dass Sie dann ästhetische Kriterien anlegen und sagen, na, an dieser Ecke wäre eine Verdichtung ganz schön und an dieser Ecke würde ich noch ein bisschen auseinanderziehen und dann liegt er besser im Bild. Das ist jetzt alles sehr naiv gesprochen, aber ist tatsächlich eine ästhetische Angleichung möglich oder versuchen Sie, naturhaft zu bleiben in Ihrer Malerei?
Nee, das hört sich jetzt an wie ein Widerspruch, was Sie da gerade gesagt haben. Es ist aber keiner. Also das ästhetische Merkmal ergibt sich aus der Natürlichkeit. Es hat viel auch damit zu tun, dass die deutsche Sprache im Grunde genommen toll. Es hat mit der Notwendigkeit zu tun. Da hat schon der Ole Kandinsky Anfang des letzten Jahrhunderts von gesprochen, von der inneren Notwendigkeit, die Kunst braucht. Einmal beim Prozess und natürlich dann eben auch rezipierbar braucht. Das heißt, es sind innere Gesetzmäßigkeiten, die letztendlich die Ästhetik bestimmen. Die kann natürlich sehr unterschiedlich sein. Deswegen gibt es ja auch andauernd Diskussionen darüber, ob etwas schön ist, ob ist das Kunst oder kann das weg? Ne, dieser super Satz, den es da gibt. Oder halt Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit, all diese Klischees. Aber letzten Endes liegt es daran. Das ist ein individueller Prozess, der einer eigenen inneren Notwendigkeit folgt.
Diese Frage der Schönheit scheint mir wirklich sehr zentral zu sein, weil diese Bilder, wenn man sie sieht, egal ob es Linien, die mit kleinen Querstrichen verbunden sind, oder scheinbar chaotische Geflechte wie in einem Blatt, was man unter das Mikroskop legt, oder eben in diesen Vogelschwärmen. Es sind immer schöne Strukturen. Also man steht dort und ist nicht irritiert oder angewidert oder sonst wie, was die Kunst eben auch kann, sondern es ist eine Harmonie, die da ausgestrahlt wird. Und diese Frage der Schönheit scheint mir doch sehr zentral zu sein.
Ja, wobei sie eben nicht als Paradigma davor steht. Also das ist nicht mein Ziel, Schönheit herzustellen. Das ist mein Ziel ist eigentlich eher, oder sagen wir mal so, vielleicht kann man das doch so sagen, mein Ziel ist es, mit meinen Mitteln, mit einem a posteriori mimetischen Verfahren halt Natur darzustellen. Und dabei kommt in der Regel Schönes bei raus. Also auch, ich denke mal, ich weiß, der Gerhard Richter zum Beispiel hat zerstörte Kriegsstädte gezeichnet, Luftbilder davon. Die sind ästhetisch fantastisch. Inhaltlich ist das die reine Katastrophe.
Oder andersrum, die beiden Entdecker der DNA haben ja sehr, sehr lange getüftelt, bis sie diese Doppelhelix zusammengebastelt hatten. Und immer wieder war das Kriterium, es sieht nicht gut aus. Und am Ende sagten sie, es ist schön. Und wenn man sich diese Doppelhelix anguckt, dann hat die tatsächlich eine erhabene Schönheit.
Das ist ein Riesenunterschied. Gut und schön. Sie ist nicht gut oder sie ist, also Schönheit, ja. Ich meine, da diskutieren wir seit Jahrhunderten drüber.
Lassen Sie uns noch ganz kurz auf die Zwischenräume zu sprechen kommen, die Sie vorhin erwähnt haben. Also wenn wir mal ein Experiment machen, wir nehmen Daumen und Zeigefinger und führen das zu einem Kreis zusammen und gucken da durch, dann haben wir einen definierten Raum. Tun wir die beiden Finger weg, ist dieser definierte Raum immer noch da, nur man sieht ihn nicht mehr. Ist das vielleicht so der Ansatz, den Sie in den Zwischenräumen suchen? Weil Zwischenräume sind ja eigentlich Räume ohne Bedeutung.
Ja. Aber also da gibt es so ein schönes, kann ich auch noch ein kleines Geschichtchen erzählen von einem japanischen Teemeister. Also ich bin sehr der östlichen Philosophie und insbesondere an den Zen-Buddhismus verpflichtet. Es gibt dieses Beispiel von dem Teemeister, der dem Schüler eine Schale Tee zeigt und ihn fragt, was das ist, eine Schale Tee. Und dann lässt er sie fallen und sagt, wo ist jetzt diese Schale Tee? So, sehr kryptisch, aber man kann da lange drüber nachdenken. Es beschreibt im Grunde genommen, dass die Möglichkeit da ist. Wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen. Also was mich wirklich bewegt, ist halt da anzusetzen, wo Dinge möglich sind. In einer Zeit, in der wir halt leben, wo alles Mögliche schon möglich gemacht worden ist. Also uns wird eh nichts anderes übrig bleiben, wenn wir weiterkommen wollen. Das Thema Wachstum. Wenn Wachstum entstehen soll, werden Sie heute mit Sicherheit eine bessere Information von einem Obstbauern bekommen als vom IFO-Institut. Weil letzten Endes Wachstum zunehmend ökonomisch diskutiert wird und nicht ökologisch oder organisch. Und jeder, die Reduktion befördert Wachstum weitaus besser, vielleicht nicht besser. Aber wenn Sie nicht reduzieren, dann wird auch kein Wachstum mehr entstehen. Also insofern ist diese Kümmernis um Zwischenräume, um Leerräume eigentlich das Bedürfnis, eine Tabula rasa zu machen und zu sagen, so, jetzt gucken wir mal, was entsteht. Oder wenn man das in ein anderes Bild packen will, wenn man ein verwildertes, undurchsichtiges Gelände hat, ein kleines Gartenstück, das sagt Ihnen auch jeder Gärtner, umgraben, raus, reiner Boden und dann gucken, was passiert.
Ein spiritueller Mensch würde jetzt vielleicht fragen, ist das die Suche nach der göttlichen Ordnung?
Ja, warum nicht? Also ich meine, auch dieser Satz, was die Welt im Innersten zusammenhält, das ist ja das, was ich vorhin meinte, wenn dieser Direktor vom CERN-Institut und der Dalai Lama zusammentreffen. Die einen reden aus einer seelischen Perspektive drüber, die anderen versuchen herauszufinden, was Seele ist und die werden zwangsläufig miteinander sprechen müssen.
Wir kommen jetzt zu einer Musik, wo auch zwangsläufig zwei ganz verschiedene Geister miteinander sprechen. Und zwar ist es erstmal vordergründig ein Stück von Dmitri Schostakowitsch, nämlich ein Präludium und Fuge Nummer 5 in D-Dur. Gespielt allerdings wird es von einer der größten Größen im Jazz, Keith Jarrett. Spannend, diese Form Classic meets Jazz, oder ist es gar nicht so? Ist es einfach nur das fabelhafte Können dieses Meisters?
Naja, ich habe Keith Jarrett begleitet mich seit meiner Jugend, spielt auch eine irrwitzig große Rolle für meine Arbeit. Und Jeder kennt das Köln-Konzert und hier in Frankfurt kennt man auch wahrscheinlich das Konzert von 2009, das Solo-Konzert, wo er sie alle ausgeschimpft hat. Was mir wichtig ist, ist halt, dass wenn man die Musik von Keith Jarrett, wir haben vorhin auch eben über Zwischenräume gesprochen, gerade eben, und vielleicht in dem Zusammenhang kommt, muss man auch zu sprechen kommen auf die Stille. Keith Jarrett ist jemand, der halt seit, ja, wie alt ist er jetzt? 64, 65? Der arbeitet seit Jahrzehnten am Klang, am puren Klang, zusammen mit seinem wunderbaren Produzenten Manfred Eicher. Keith Jarrett kann diese Solokonzerte nur deshalb geben, weil der eine ganz profunde, irrwitzige Kenntnis hat. Es ist ein Lexikon, was die klassische Musik angeht. Und wenn wir jetzt gleich dieses kleine Stückchen, einen Ausschnitt aus dieser Prälude hören, hören Sie mal genau hin. Das ist purer Klang und es ist auch nichts, was in irgendeiner Form, das ist wirklich gute Interpretation, weil es einfach klingt.
Präludium und Fuge Nummer 5 in D-Dur von Dmitri Schostakowitsch, gespielt von dem Jazzpianisten Keith Jarrett. HR2 Kultur, weiter geht es hier im Doppelkopf mit dem Künstler Eberhard Ross. Und wir bleiben noch mal einen Moment bei Keith Jarrett und seinem Stück. Für mich klang das jetzt so ein bisschen wie so ein Kinderlied. Also ganz einfach und ganz simpel, von Meisterschaft und Virtuosität verglichen mit dem, was in den Köln-Konzerten auf dem Piano gezaubert wird, hat das nicht so wahnsinnig viel zu tun.
Ja, wunderbar. Dann hat es geklappt. Naja, wissen Sie, natürlich kann man auch jetzt Rachmaninow nehmen. Ja, also große Fingerfertigkeit, große Technik. Aber dem Keith Jarrett, das kann der auch. Sie können von dem auch Rachmaninow eingespielt hören, wenn ich richtig weiß. Aber er spielt auf jeden Fall fantastisch Bach, wohltemperierter Klavier. Da haben sie dann die Virtuosität. Aber darum geht es dem ja nicht. Dem geht es um Klang. Und sie werden, je weiter man einsteigt in so ein Thema, desto möglicher wird es zum Schluss eben mit minimalen Mitteln halt den maximalen Klangraum hinzukriegen. Da sprechen wir jetzt über Musik, das ist in der Malerei und vielleicht auch in der Literatur, im Schauspiel, nichts anderes. Letzten Endes die Meisterschaft oder jede Meisterschaft führte dazu, dass man halt mit einem ganz geringen Mitteln Maximales vermitteln kann. Es gibt eine wunderschöne kleine Geschichte aus dem alten China, wo der Kaiser von China den perfekten Vogel gezeichnet haben wollte. Dann hat einen ganz berühmten Zeichner beauftragt und hat gesagt, ich zahle dir alles, du kriegst Unterkunft, alles, was du willst, wenn du mir den Vogel zeichnest. Und der Zeichner hat eingewilligt und das hat dem König, dem Kaiser dann aber alles furchtbar lang, zu lang gedauert. Nach einem Monat hat er gefragt, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, ich glaube nach 10 Jahren, ich weiß das nicht mehr so genau. Jedenfalls hat er dann irgendwann gesagt, jetzt ist Feierabend, ich will den Vogel haben. Und der Zeichner geht hin, nimmt ein Blatt Papier und zeichnet den Vogel hin. Der Kaiser ist völlig begeistert und fragt den Herrgott nochmal, warum hat denn das so lange gedauert? Und dann nimmt der Zeichner den Kaiser an die Hand, nimmt ihn mit zu seiner Unterkunft und dann ist diese Unterkunft, hat er gerade noch eine kleine Bettstatt, wo er schlafen kann, der Rest liegt voll bis zur Decke mit Papier. Überall ist ein Vogel drauf.
Das ist die Meditation dann?
Die Meditation und die Suche nach der Perfektion. Ich meine, in der Kunstgeschichte finden Sie viele solche Beispiele. Ob das ein Alberto Giacometti ist, der sein Leben lang, ich glaube, nur 5 Modelle gezeichnet hat. Das ist ein Abarbeiten an dem Wesentlichen oder die Suche nach dem Notwendigen. Da sind wir wieder bei Kandinsky.
Sie haben vorhin gesagt, mit Keith Jarrett verbinden Sie vor allen Dingen die Meditation oder die Suche nach der Stille. Das ist so ein bisschen was wie der Zwischenraum letztendlich. Also in der Musik ist die Stille ja auch nicht bedeutungstragend und doch strukturiert sich jedes Musikstück, denn oft sind zwischen einzelnen Phrasen dezidierte Pausen, Synkopen, was auch immer. Auch in der Popmusik gibt es das, das Innehalten und dann nochmal Losbrechen eines wie auch immer wilden Songs. Also Musik ist immer etwas, was durch Stille strukturiert wird, so wie ihre Strukturen eben durch Zwischenräume strukturiert werden. Das wäre sozusagen die Parallele, das musikalische Arbeiten in ihren Bildern.
Ja, ganz genau. Deswegen habe ich auch gesagt, hat meine Arbeit eben auch sehr, 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 sehr eng verbunden mit der Musik und da mit der Musik von Keith Jarrett und letzten Endes eben auch mit der Musik von ECM, Manfred Eicher in München. Der fängt zum Beispiel, alle CDs von ECM fangen mit einer 3-sekündigen Stille an. Das finden Sie bei keiner anderen CD. Sie legen eine CD ein, dann macht es Bums und dann geht die Musik los. Bei ECM warten Sie immer. Also am Anfang, als ich das nicht wusste, habe ich gedacht, verflixt, wann kommt denn da? Und dann Bums, nach 3 Sekunden geht's los. Das ist einfach diese Verpflichtung zu sagen, liebe Leute, jetzt kommt Musik, jetzt seid mal still und horcht. Super gemacht, also tolle Idee. Und dem Jarrett, ja klar. Deswegen hat der Jarrett auch so wahnsinnige Probleme bei seinen Solokonzerten, weil er eben diese Stille braucht. Und wenn die Leute dann, ich meine, das Husten lässt sich nicht verhindern. Was sich verhindern lässt, ist, dass Handys klingeln. Grausam. Dass mit Handys fotografiert wird. Wenn der da sitzt, fängt an, ein Stück zu spielen und merkt dann, dass er so einen roten Punkt auf der Stirn hat, weil da jemand mit seinem Autofokus da dran ist. Es ist grausam. Aber letzten Endes hat es auch damit zu tun, dass das einfach ein sehr teurer Spaß ist, so ein Konzert zu gehen. Und diese Leute, die das dann noch bezahlen können, die brauchen Trophäen.
Und er hat auch schon einige Konzerte abgebrochen aufgrund dieser Argumentation.
Er hat abgebrochen, aber also ich hatte auch Gelegenheit, ihn kennenzulernen. Das Problem ist, wenn Sie ein Solokonzert geben, arbeiten Sie ohne Netz, das sind keine Noten. So, wenn Sie dann irgendwie sich reinarbeiten, fangen so ein Stück an, und dann passiert sowas, dann ist weg. Das ist für den absolut grausam. Also ich wünsche mir, also ich weiß nicht, ob ich das je mal vorschlagen darf, ich wünsche mir mal eine CD mit den ganzen Interrupti, die Stücke, die es nicht gegeben hat. Ne? Also wenn wir vorhin über meine Art und Weise an Kunst ranzugehen, also über die Speicher gesprochen haben, wo ich diese Initiallinien ziehe, das ist bei dem genau das Gleiche. Der spielt 2, 3 Akkorde als Initiale und dann lässt er das Solostück daraus erwachsen. Und wenn man ihn bereits in diesem jungen Stadium unterbricht, ist das für den eine Katastrophe.
Was passiert denn, wenn bei Ihnen im Atelier der Hund bellt oder das Telefon klingelt?
Ja, das ist eine grundsätzlich andere Situation. Bei mir im Atelier sitzen dann nicht wie in der Berliner Philharmonie 2000 Leute. Aber es ist schon so. Ich habe ja eine ganze Zeit lang über viele Jahre, als meine Söhne noch kleiner waren, zu Hause gearbeitet und das ist schwierig. Also ein kreativer Prozess ist immer auch ein Prozess, der eigentlich unbegrenzt sein muss. Und kreativ ist so ein furchtbarer, also, ja, aber schöpferisch klingt sehr, sehr geschwollen, aber trotzdem, ich bleib dabei. Also jemand, der nicht schöpferisch arbeitet, kann nicht nachvollziehen, dass eine kurze Unterbrechung wahnsinnig viel Zeit kostet. Aber im Atelier habe ich da keine Probleme mit. Also nun ist es auch so, dass man dann erfahren ist an einem gewissen Punkt und sich reinarbeiten kann. Was ich aber sagen kann, im Atelier ist, 2006 habe ich ja diese große Ausstellung im Museum gab, wo eine Rieseninstallation entstanden ist. Das waren 24 Teile. Da hatte ich wirklich, es gibt natürlich Tage, da macht man morgens den ersten Strich und merkt, heute ist ein bisschen. Und da ist es so, dann mache ich insbesondere die Sunbear Concerts, also eine Konzertreihe, die der Jared da 1976 in Japan gegeben hat, die mache ich an und dann läuft das alles von alleine. Das kommt eben durch diese Parallelität im Arbeiten.
Das war allerdings eine Phase, wo er Manfred Eicher wahrscheinlich noch nicht kannte.
Doch. Nee, auf jeden Fall. Also die beiden sind irgendwann eben kurz vor dem Köln-Konzert haben die angefangen, schon viel weiter vor, ich glaube Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre zusammengearbeitet. Doch. Nee, also Manfred Eicher begleitet den seit, der ist im Grunde genommen, hat er auch sehr viel getan für diese Karriere.
Und Sie haben tatsächlich auch etwas getan für die Karriere von Keith Jarrett, Sie haben nämlich ein Cover gestaltet.
Ja, leider noch nicht für Keith Jarrett persönlich, aber ich habe irgendwann, weil das kam halt so zustande, dadurch, dass ich da sehr viel Hilfe bekomme über die Musik, habe ich dann irgendwie gedacht, verflixt nochmal irgendwem. Herrgott, möchte ich gerne mal Dankeschön sagen, habe dem Manfred Eicher dann den Katalog geschickt und darüber ist halt eine Zusammenarbeit entstanden. Allerdings über die Fotos und die Malerei, das ist eine sehr schöne Zusammenarbeit, weil ich seit ich 15 bin, glaube ich, Produkte sozusagen, um das jetzt mal ganz neutral zu sagen, von diesem Label kaufe. Am Anfang habe ich die gekauft, weil ich gedacht habe, wo so ein Bild drauf ist, kann nur die Musik drin sein. Also schöne Bilder, für mich schöne Bilder. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe ungefähr 200 CDs, glaube ich, von ECM. Da sind vielleicht maximal 3 bei, wo ich sage, da hat es nicht geklappt. Die Musik höre ich nicht nochmal.
Das heißt, für Sie ist die Frage des Inhalts ganz, ganz wichtig, wenn Sie ein CD-Cover gestalten. Sie haben früher auch CD-Covers gestaltet, wo Sie die Inhalte gar nicht so intensiv kannten. Das war jetzt eher Brotarbeit und heute ist es anders, heute ist es eine Herzenssache?
Ja, das ist, da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin besprochen haben, bei dem Zufall. Das wird kein Zufall gewesen sein, dass er das dann da auch gesehen hat. Nee, es muss nicht unbedingt mit dem Inhalt, also da sind wir auch vielleicht, aber das, vielleicht, da müsste man mehr über Manfred Eicher das reden, das kann man jetzt an dieser Stelle nicht tun, aber es hat eben da viel damit zu tun, mit einer Haltung. Ja, es ist grundsätzlich die Haltung, mit der man an diese Dinge rangeht. Und da sind wir nochmal und dann aber vielleicht zum letzten Mal bei der Notwendigkeit, bei der inneren Notwendigkeit. Das ist natürlich eine Haltung, die alle Kunstdisziplinen verbindet. Und wenn Sie dann eben jemanden haben, der da alle Fäden zusammenhält, der die Musik begleitet, der alles von vorne bis hinten begleitet, dann haben Sie natürlich auch einen Guss. Und das ist das, was ECM letzten Endes auszeichnet.
Kommen wir nochmal zurück auf die Grundlagen Ihres Arbeitens. Sie haben Pinsel, Sie haben Farbe, Sie haben Fotos. Es gibt die ein oder andere plastische Arbeit. Vielleicht ist das auch eher nur ein Hobby. Es gibt auf jeden Fall all diese Dinge. Wie entscheiden Sie sich, mit welchem Material Sie das nächste Projekt angehen? Wie oder passiert das zufällig oder passiert das quasi aus der Notwendigkeit? Da liegt gerade die grüne Tube, also wird das nächste Bild grün?
Also es ist natürlich so, dass die Medien zwischendrin, wenn sie dann in den Kunstbetrieb reinkommen, gibt es natürlich auch bestimmte Demands, bestimmten Bedarf. Dadurch ergibt sich, dass man halt in bestimmten Phasen nur an Leinwänden arbeitet, nur an Mittelformat-Leinwänden, an großen Leinwänden arbeitet, dass man auf Alu-Dibond arbeitet. Letzten Endes stellt sich sowas erst im Laufe einer Künstlerkarriere raus. Aber Sie werden in jedem Atelier einen ganzen Vorrat finden. Das heißt, ich lebe im Grunde genommen davon, das ist was, was man im Studium letzten Endes nicht lernt, was man sich eine lange Zeit auch nicht leisten kann. Halt immer viel Material da zu haben, damit man im Grunde genommen spontan da rangehen kann. Aber also Farben zum Beispiel wähle ich nie spontan aus. Ich weiß ganz genau, was ich hat damit zu tun, dass ich über Jahre lang halt sehr konzentriert arbeiten musste, weil wenn sie 3 kleine Kinder haben und ich war für die Jungs da sehr viel zuständig, dann habe ich eine Zeit lang nur 1 oder 2 Tage in der Woche gearbeitet oder arbeiten können, aber dann eben von morgens teilweise 6 bis nachts um 2. Sie lernen dadurch natürlich ein sehr präzises und diszipliniertes Arbeiten, was fantastisch ist. Das kommt mir heute sehr zugute und so sind die Medien. Ich arbeite sehr präzise.
Wir hatten jetzt das Motiv der Suche, was ganz deutlich wird, als Motivation oder auch als Triebfeder Ihres Arbeitens. Auf der anderen Seite steht schon auch so etwas wie Erklärungsbedürfnis. Was wollen Sie der Welt zeigen?
Ja, das ist jetzt so die Gretchenfrage. Was will uns der? Eigentlich würde ich da, ich hoffe nicht, dass man das als borniert ansieht. Ich will gar nichts zeigen. Ich will eigentlich nur der Richter hat es auch mal gesagt, ich bin am glücklichsten, wenn ich im Atelier arbeite. Und ich muss natürlich dafür sorgen, dass ich diese Arbeit ungefährdet und in Ruhe tun kann. Also müssen diese Geschichten natürlich nach draußen. Wenn sie dann draußen auch gesehen werden und gemocht werden, ist das toll. Aber in erster Linie ist es mein Suchen, das haben Sie vorhin gesagt, nach dem, was die Welt im Innersten zusammenhält oder wie auch immer. Dass das Prozesse sind, die dann nach draußen dringen oder Ergebnisse sind, die nach draußen dringen, ist gut so. Aber da sind wir wieder beim Eingangszitat. Talking about music is like dancing to architecture. Die Interpretation oder was dann hinterher draus als Botschaft da rausgelesen wird, das maße ich mir nicht an. Da gibt es auch Leute, die das besser können.
Ich lasse Sie trotzdem nicht vom Haken. Die Wut, die Sie vorhin beschrieben haben, die Wut an dem eigenen Scheitern oder die Wut über die eigene Unzulänglichkeit, die hat ja ein Komplementär auf der anderen Seite, nämlich die Wut an der Welt, wie sie ist, an den Nachrichten, wie sie zu uns kommen, an den Verbreitungsformen dessen, was möglich ist und an dem Kaufverhalten und letztlich an der Bequemlichkeit des Menschen. Das ist doch eine Art Feindbild, dem Sie auch entgegentreten wollen?
Nee, ich habe gar keine Wut darauf. Ich meine, wir haben ja in Deutschland eine wirklich hervorragende Meckerkultur. Und ich komme zunehmend mehr dahin, dass ich sage, ich sehe mich als Künstler, als Handelnden in erster Linie. Und versuche halt, haben wir ja vorhin darüber gesprochen, versuche zu den Basisdingen zurückzukehren. Praktisch gehen sie zurück auf los, um dann eben von da aus mit der Erfahrung, die ich habe, mittlerweile eben die Dinge sich neu entwickeln zu lassen. Damit kann ich einen Beitrag leisten. Ich glaube, wenn wir halt heute da stehen, natürlich gibt es viele Menschen, die wütend sind und die Globalisierung und all diese Dinge, wie sie laufen, dass wir eine Gesellschaft haben, die... Also die Globalisierung hat ja am Anfang, haben ja alle gedacht, oh, das ist jetzt Freiheit, Individualisierung. Und nach all diesen Jahren stellen wir konsterniert fest, es ist überall das Gleiche. Es ist eine Standardisierung gewesen und nicht Individualisierung. Es nützt nichts, wütend zu sein, weil wenn Sie sich wütend machen, darauf kommen Sie irgendwann, wenn Sie Pech haben, in so einen katatonischen Zustand, der Sie auf der Couch hält und die komplette Garde von Privatsendern dadurch zappt. Das ist nicht meins.
Das wäre aber auch eine Form der Entschleunigung.
Das ist sicher richtig, aber diese Entschleunigung wird irgendwann zu einem dicken Knall führen, weil wenn man nur noch sitzt...
Aber ernsthaft, die Entschleunigung natürlich ist wichtig. Wenn man diese Bilder sieht, dann sind sie nicht nur sehr filigran, sehr kleinteilig. Man sieht sozusagen die Mühe, die es gemacht hat.
Naja, gut.
Aber sie sind auch langsam. Also da ist eine Geschwindigkeit nicht mehr vorhanden, die man, guckt man, und nur simpel aus dem Fenster sofort wieder wahrnehmen kann.
Ja, ich meine... Gut, da bin ich ja froh, dass ich da vorhin nichts zu gesagt habe. Da gibt es eben Leute, die das besser können. Ja, das ist richtig, natürlich. Es ist ein Prozess, wenn ich vorhin gesagt habe, dass ich mich leer male oder bewusstlos male, dann, wenn alles gut gelingt, ist dieser Prozess oder spricht dieser Prozess eben wieder auch aus den Bildern heraus. Insofern erzeugt er in der Tat eine entschleunigende Wirkung. Entschleunigung ist nur jetzt auch wieder ein Begriff, der so inflationär aufgetaucht ist, was mich total verblüfft, weil vor 10 Jahren hat da kein Mensch von gesprochen, von Entschleunigung. Also in dieser ganzen Hysterie um Speed und Globalisierung und all diesen ganzen Geschichten hat da keiner von gesprochen. Jetzt, das ist ein gutes Zeichen. Deswegen bin ich ein durch und durch optimistischer Mensch, was diese Dinge angeht, weil wir sind nicht blöd. Wir wissen ganz genau, dass da Dinge schief laufen. Und wenn jetzt durch meine Konzentration im Atelier da Ergebnisse bei rumkommen, die andere wieder dahin führen können, wunderbar. Das ist schön. Da bin ich glücklich.
Sie sind ein optimistischer Mensch, sagen Sie. Letztendlich ist es ja auch eine Form von Optimismus, sich so weit zurückzubegeben, dass man in diese Makrokosmen der Natur eindringt, will ich gar nicht sagen, weil das ist wahrscheinlich gar nicht möglich, sondern versucht herauszufinden, wo da Strukturen sich wiederholen. Und zu sagen, das ist letztendlich der Kern, auf den wir uns verlassen müssen, statt mit Riesenschritten voranzueilen und immer wieder Neues zu erfinden und der Zeit hinterher zu hechten, auch eine Form des Optimismus.
Ja, das ist, also wenn man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, also in dieser visuellen Überfütterung sind, also ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich komme aus Mülheim und was man da, jedes Mal, wenn ich im Ausland war und zurückkomme, fehlt mir der Horizont. Im Ruhrgebiet haben sie keine Chance. Da müssen wir wirklich rausfahren, um Horizont zu sehen. Und insofern der Rückzug an Stellen, wo nichts ist, da sind wir auch jetzt wieder sehr nah an den Asiaten, dieser Rückzug ins Nichts ist eigentlich dann eben die Möglichkeit, also wir würden bei den Zwischenräumen, halt Neues, ne? Eine neue Schöpfung wieder oder auch sich selbst zu finden. Also für mich ist das Arbeiten im Atelier, deswegen macht mich das dann eben teilweise auch so froh. Das funktioniert teilweise wie so ein persönliches GPS. In dem Augenblick, wo Sie dann die Ruhe haben und die Stille haben, zu sich selbst zurückkehren. Oder also eine tolle Zen-Übung ist zum Beispiel, setzen Sie sich hin und zählen Sie ganz ruhig von 1 bis 10. Und wenn Sie es nicht schaffen, wieder von vorne. Das ist furchtbar am Anfang, weil Sie zählen 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ich muss noch was fürs Mieterscheibenkleister. Nix, hat nicht geklappt. Machen Sie das mal, das ist eine wunderbare Übung. So, und in dieser Konzentration, wenn ich das im Atelier schaffe und die Ergebnisse funktionieren, dann ist alles gut gelaufen.
Ewald Ross, das war's schon fast in unserem Doppelkopf hier in HR2 Kultur. Zum Schluss haben wir natürlich wie immer noch eine Musik, und zwar von Hendrik Goretzky, 3 Olden Style Pieces, und davon die Nummer 1. Sagen Sie noch einen Satz dazu?
Ja, ganz kurz, Hendrik Goretzky ist mir erst im letzten Jahr im Staatstheater Wiesbaden begegnet. Ich kannte den Komponisten. Ich kenne sehr viele Komponisten, weil ECM halt auch mit Arvo Pärt, Peteris Wasks Leute da im Programm hat. Hendrik Goretzky kannte ich nicht, und der Stefan Toss hat die Blaubarts Burg da inszeniert. Fantastisch. Gehen Sie hin, wenn es nochmal aufgeführt wird. Hendrik Goretzky zum Schluss ist ein bisschen schwere Kost, aber auch da wieder, hören Sie hin, das ist Klang pur, und die östlichen Komponisten haben grundsätzlich alle was Schweres, also Arvo Pärt auch, aber es ist 3 Minuten 17, das wird schön. Danke.
Vielen Dank, Ewald Ross. An dieser Stelle verabschiede ich mich von Ihnen. In HR2 Kultur, am Mikrofon war Ulrich Sonnenschein, und wir hören noch ein paar Klänge von Hendrik Goretzky.